Deutschlandfunk. Der Tag.
Annalena Baerbock hat schon recht. Als Wladimir Putin am 24. Februar den russischen Streitkräften den Angriff auf die Ukraine befahl, sind wir in einer anderen Welt aufgewacht. Mit ganz neuen Fragen.
Gibt es einen intakten Raketenschutzschirm für uns, für Europa?
Das wollte mein Kollege Friedbert Meurer am 4. März im Deutschlandfunk von Generalmajor AD Hans-Lothar Domröse wissen, der als aktiver Soldat zuletzt ein Oberkommando der NATO in den Niederlanden geleitet hat. Also, haben wir einen wirkungsvollen Schutz vor Raketen in Europa?
Nicht ganz. Ich würde sagen, der Schirm ist löckrig. Wir haben natürlich noch was, wir haben Patriot, wir haben andere Schutzsysteme, aber wir müssen das verbessern. Wenn ich einen Rat geben darf, der handelnden Regierenden, würde ich sagen, von den 100 Milliarden vorrangig Luftverteidigungssysteme, denn wenn es oben reinregnet, sind sie unten blank.
Jetzt überlegt auch die Bundesregierung, sich künftig besser gegen die Bedrohung durch russische Raketen zu wappnen und orientiert sich dabei offenbar am Raketenabwehrsystem in Israel. In der Debatte darüber geht allerdings gerade einiges durcheinander. Das ist jedenfalls die Einschätzung von Ulrich Kühn vom Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität in Hamburg. Unser erstes Thema heute. Und danach schauen wir dann noch mit Frank Capellan in unserem Hauptstadtstudio auf die Landtagswahlen im Saarland und was die Parteien in Berlin daraus mitnehmen sollten. Das ist der Tag hier im Deutschlandfunk. Heute mit Jasper Barenberg.
Wer Gewalt einsetzt, um das Recht zu brechen, Grenzen zu verschieben, der wird das auch wieder tun.
So sieht es Olaf Scholz. Für den Bundeskanzler stellt Putin mit seinem Krieg gegen die Ukraine auch eine Bedrohung für uns dar. Und in der ARD hat er gestern auch bestätigt, dass Israels Raketenabwehr ein Vorbild auch für Deutschland sein könnte.
Ich habe mir vorgenommen, jetzt nicht die Einzelheiten eines noch nicht zu Ende abschließend beratenden Plans hier auszuplaudern. Aber ich kann Ihnen sagen, das gehört ganz sicher zu den Dingen, die wir beraten, aus gutem Grund.
Schon machen sich Verteidigungspolitikerinnen und Verteidigungspolitiker auf den Weg, um sich die Anlagen in Israel genauer anzuschauen. In der Debatte machen gerade viele Stichworte die Runde, Iron Dome zum Beispiel oder auch Arrow 3. Insofern wollte ich von Ulrich Kühn vom Hamburger Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik erst einmal wissen, wie das System in Israel eigentlich aufgebaut ist.
Israel verfügt über ein mehrlagiges Raketenabwehrsystem. Das heißt, es hat im Grunde grob betrachtet drei Ebenen. Da ist die untere Ebene, die zur Verteidigung von anfliegenden Kurzstreckensystemen und Artilleriemunition gedacht ist. Dies ist das Iron Dome-System, über das häufig berichtet wird. Dann haben wir den mittleren Bereich von Kurz- und Mittelstreckenraketen, hier vor allem auch schon ballistische Raketen. Und dann gibt es den oberen Bereich, wo es um die Verteidigung von ballistischen Raketen und Marschflugkörpern mit einer entsprechenden höheren und weiteren Reichweite geht.
Und weil jetzt alle Begriffe durcheinander gehen, auf welches zielen denn jetzt die Überlegungen der Bundesregierung nach allem, was man nach den öffentlichen Äußerungen jetzt weiß?
Offen gestanden stehe ich da auch vor einem Rätsel, denn es geht doch in der bundesdeutschen Sicherheitsdebatte momentan ziemlich drunter und drüber. Da werden alle möglichen Begrifflichkeiten und Absichten durcheinander geworfen. Es scheint so, dass es darum geht, dass man sich gegen die russischen Kurz- und Mittelstreckenraketen verteidigen möchte. Da wäre das Iron Dome-System absolut nicht geeignet. Und dann kommt hinzu, dass man natürlich auch noch den Entschluss gefasst hat, dass man wohl deutschlandweit sich verteidigen möchte. Dazu kann ich nur sagen, das ist gar nicht möglich, weil Russland verfügt über so viele Kurz- und Mittelstreckenraketen. Ein solcher Antiraketenschirm wäre erstens nicht machbar angesichts der Vielzahl dieser Raketen, zweitens nicht finanzierbar. Und wenn man dann noch davon ausgeht, dass die russische Seite in der Lage ist, bestimmte Raketen ja unter Umständen auch mit nuklearen Sprengköpfen auszustatten, dann würde ein oder zwei Raketen ja schon genügen, die vielleicht durch diesen möglichen Schutzschirm hindurchschlüpfen, um ein Desaster anzurichten.
Also mit anderen Worten, nach dem wenigen, was wir wissen, dass sich zu einem Durcheinander und Kuddelmuddel für Sie darstellt, sind die Überlegungen alle Quatsch, um es mal platt auszudrücken?
Die Überlegungen sind jetzt nicht kompletter Unsinn, aber zumindest ist das Ziel, das momentan vorgegeben ist, also Deutschland flächendeckend zu schützen, das ist Unsinn. Was man machen kann, ist, man kann bestimmte Bereiche, beispielsweise Bereiche, wo militärische Installationen sich befinden, die kann man schützen. Man könnte auch einzelne Städte versuchen zu schützen. Aber nochmal, Russland verfügt einfach über ein sehr, sehr großes und breites Arsenal an Kurz- und Mittelstreckenraketen.
Jetzt reisen sogar Bundestagsabgeordnete dieser Tage nach Israel, um sich das nochmal anzunähern. Es gibt andere Verteidigungspolitiker, die das schon in der Vergangenheit gemacht haben. Was ist die Motivation dahinter? Oder anders gesagt, gibt es denn Bereiche, die man sich jetzt nach dieser, wenn wir es so nennen wollen, Zeitenwende mit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine, gibt es Aspekte, wo man sagen muss, da müssen wir uns jetzt drum kümmern. Es gibt Lücken in dem Schutz, den wir haben, auch im Rahmen der NATO.
Ja, es ist nachvollziehbar, dass angesichts dieser sich jetzt völlig verändert darstellenden Sicherheitslage man sich in Deutschland eben jetzt auch Gedanken darüber macht, wie geht man mit dem Raketenpotenzial Russlands um. Und deswegen ist es auch sinnvoll, dass man sich zunächst einmal darüber klar wird, was möchte man schützen und was kann man überhaupt schützen. Und dann müsste man darüber sprechen, wie integriert man das wiederum in eine europaweite Verteidigung, die ja unter der Führung der NATO letztlich sein müsste. Ja. Aber eine Sache gilt es dabei dann auch noch zu bedenken, über die wurde bisher noch gar nicht gesprochen. Und das ist das Verhältnis von Defensive zu Offensive. Das heißt, in dem Moment, wo man sehr viel Geld und Material in die Defensive investiert, schafft man natürlich auch einen Anreiz auf russischer Seite, einfach immer mehr Raketen herzustellen, um diese Defensive wieder zu entwerten. Und damit sind wir dann in einer Rüstungswettlaufsspirale drin.
Aber ich möchte es nochmal versuchen zu verstehen. Wo, sagen Sie, ist der Schutz, den wir bisher haben, nicht so aufgestellt, wie man es jetzt unter den neuen Voraussetzungen eigentlich erwarten muss? Ich habe nur im Hinterkopf, dass es zum Beispiel ja auch Patriot-Systeme gibt in Deutschland, die auch diesen Zweck erfüllen sollen, Gefahren, Bedrohungen aus der Luft abzuwehren.
Ja, es ist durchaus so, dass Deutschland ja über solche Systeme auch verfügt, beispielsweise mit dem Patriot-System, aber dass Deutschland eben nicht über die entsprechenden Kapazitäten verfügt, um wirklich auch größere Flächen, beispielsweise dort, wo sich militärische Installationen befinden oder auch dort, wo wir von Verkehrsknotenpunkten sprechen, also beispielsweise Bremerhaven, wo NATO-Truppen anlanden würden im Krisenfall, um solche Regionen dann auch zu schützen. Da würden jetzt ein, zwei Patriot-Systeme nicht genügen. Es gibt verschiedene Luftabwehrsysteme, die nicht nur Israel herstellt, auch die USA und die Europäer haben entsprechende Systeme. Und da ist jetzt die Frage, was will man eigentlich erreichen und wie viel Geld möchte man wofür ausgeben? Ich befürchte so ein bisschen, dass das jetzt goldene Zeiten für die Rüstungsindustrie sind, solange die Politik nicht selber weiß, was technisch möglich ist, was technisch nicht möglich ist. Und wie man das Ganze dann letztlich auch in wirklich aktive Politik umsetzen wird.
Es klingt alles ein bisschen, wenn ich das nehme, was Sie jetzt an Einwänden formuliert haben, danach, also ich will es nicht Aktionismus nennen, weil das wäre ein bisschen zu platt, aber es klingt danach, als wenn jetzt händeringend schnelle Lösungen her sollen für Probleme, über die man sich bisher noch gar nicht richtig klar war.
Ich würde schon sagen, dass das in weiten Teilen ein bisschen an Aktionismus grenzt. Und es zeigt eben leider auch, dass selbst bei den Verteidigungs- und Sicherheitsexperten in Deutschland da doch einiges an Unwissen da ist. Nochmal, um jetzt hier wirklich zu einer Lösung zu kommen, braucht es eine längere Debatte, die unter anderem auch die technischen Komponenten mit einschließen muss. Was ist überhaupt physikalisch möglich? Die sich aber auch um die politische Diskussion kümmern muss, was man denn damit eigentlich erreicht, beziehungsweise was auch die negativen Effekte solcher Entscheidungen sein könnten. Und dann natürlich nicht zuletzt die große Frage, was das überhaupt kosten soll.
Das heißt, was Sie uns ja sagen, ist im Grunde so sehr manche im Bereich der Verteidigungspolitik, der Sicherheitspolitik, sich jetzt seitens, sagen wir mal, der Ampel oder auch der Politik allgemein in Berlin das wünschen, jetzt kurzfristig irgendwelche Dinge zu kaufen, das führt im Grunde nicht weiter. Wir brauchen erstmal eine sorgfältige Analyse, was eigentlich genau die veränderte ich sage jetzt mal, Bedrohungssituation ist und das alles braucht Zeit. Da kann man jetzt gar nicht kurzfristig irgendwas machen, das wäre alles nur falsche Hektik.
Letztlich ist es so, dass die NATO und damit auch Deutschland eine Strategie braucht, wie sie in den nächsten Jahren, vielleicht Jahrzehnten mit der Unsicherheit, die von Russland ausgeht, umgeht. Und bei dieser Strategie muss natürlich ein Teil davon sein, dass man eine konkrete Analyse durchführt dessen, was man haben möchte und auch dessen, was man unter Umständen vielleicht auch nicht haben möchte. Und das ist eine Diskussion, die kann man nicht nur in Berlin führen, sondern die muss mit allen Alliierten geführt werden, vor allem mit denen, die sich jetzt an der Ostflanke der NATO direkt in direkter Nachbarschaft zu Russland und der Ukraine befinden. Und so etwas braucht nun mal Zeit. Es bringt nichts, jetzt in der Hektik Geld zu verbrennen.
Dann sagen Sie uns doch noch diese Strategie, die jetzt notwendig ist. Was sind sozusagen die Grundpfeiler, die wir jetzt schon erkennen können, auf diesen Antwort geben muss durch diese Strategie?
Also was wir jetzt schon mal erkennen können, ist, dass die NATO zunächst einmal die Strategie eines Stolperdrahtes fortsetzt. Also das heißt, dass man in den östlichen Bündnisstaaten zunächst einmal kleinere konventionelle Kontingente platziert, die im Zweifelsfall, sollte Russland militärisch gegen die NATO aktiv werden, als eine Art Stolperdraht funktionieren und damit dann die gesamte Allianz mit reinbringen in einer militärischen Gegenantwort. Da wird in den nächsten Monaten und Jahren natürlich eine Diskussion darüber stattfinden, wie stark soll dieser Stolperdraht aussehen oder müsste man nicht eventuell deutlich mehr Truppen dorthin schicken. Und das wiederum wird auch davon abhängen, was die Analyse über die russischen Fähigkeiten ergibt. Denn es scheint ja der Fall zu sein, dass Russland, dieser militärische Gigant, wie er immer beschrieben wurde, jetzt in der Ukraine letztlich an den ukrainischen Soldaten verzweifelt und sich hier die Frage stellt, ob das nicht vielleicht doch eher ein relativ hohler Scheinriese ist, der uns da gegenübersteht.
Und zum Schluss noch, Herr Kühn, Sie sagen auch, das macht alles nur Sinn, wenn wir das im Rahmen der NATO besprechen. Es macht überhaupt keinen Sinn, anders gesagt, jetzt für Deutschland sich irgendwas zu überlegen, dann nach Israel zu fahren, sich zu erkundigen und dann möglicherweise schon einen Einkaufszettel zu schreiben. Das macht alles nur Sinn, wenn man das im Rahmen der kollektiven Verteidigung der NATO sich überlegt und bespricht, weil natürlich die östlichen Mitgliedstaaten, Polen zum Beispiel, ja in allererster Linie und noch viel dringlicher betroffen sein könnten.
Es macht zunächst mal Sinn, dass man sich schon auch darüber informiert, wie stellen andere Länder beispielsweise im Bereich der Raketenabwehr ihre Sicherheit her. So gesehen halte ich jetzt diese Reise nach Israel für nicht völlig fehlgeleitet. Aber eine Sache, die man da beispielsweise ganz praktisch bedenken muss: Israel hat nicht die Tiefe in der geografischen Fläche, wie sie Deutschland hat, und erst recht nicht die Tiefe, wie sich Osteuropa darstellt und damit die Ostflanke der NATO. So gesehen denke ich, das kann jetzt nur ein erster Schritt sein. Und dann muss man beginnen mit einer wirklichen Analyse. Und diese Analyse muss mit den Verbündeten in Brüssel stattfinden.
Herr Kühn, vielen Dank für Ihre Einschätzung.
Gerne.
Man reibt sich nach den Landtagswahlen im Saarland ja schon ein wenig die Augen. Nur noch drei Parteien werden im Parlament Platz nehmen. Viele von der SPD, sehr viele weniger schon für die CDU. Dazu noch drei von der AfD. Triumph für Anke Rehlinger, Absturz für Tobias Hans und alle anderen raus. Die Linken, die Grünen, die Liberalen. Mein Kollege Frank Capellan hat mir erzählt, wie er den Wahltag gestern in Berlin erlebt hat.
Also ich habe mich erstmal gestern Nachmittag doch schwer gewundert. Ich bin da ins Willy-Brandt-Haus geradelt und wusste zwar, dass es da keine große Wahlparty geben würde. Das war ja nicht so angekündigt. Mit Blick auf den Krieg gegen die Ukraine, mit Blick auf Corona-Auflagen. Aber da war dann nun gar nichts los. Und da waren wirklich, war ich allein mit 10 anderen Kolleginnen und Kollegen. Und da haben wir uns gefragt, ob die zum Feiern nun in den Keller gehen. Also das war ja doch schon ein historischer Abend für die Sozialdemokraten. Und dass man das so gar nicht gefeiert hat, das hat so ein bisschen den Eindruck aufkommen lassen, dass man das vielleicht in dieser Höhe, dass es dann auch für eine absolute Mehrheit reichen würde für Anke Rehlinger, dass man das vielleicht dann doch nicht so erwartet hatte, so deutlich. Ich glaube, sonst hätte man sich vielleicht doch überlegt, da eine kleine Feier vielleicht doch anzustrengen. Ja, das bleibt hängen bei mir. Das ist eben doch ein ganz besonderer Tag für die Sozialdemokraten war, wobei hinter vorgehaltener Hand auch die immer sagen, es gibt eben Besonderheiten im Saarland. Es gibt einen Oskar Lafontaine, der seiner Partei, der Linkspartei, durch seinen Austritt im Saarland gewissermaßen ja den Todesstoß gegeben hat. Und dann konnte Anke Rehlinger sicherlich davon auch profitieren. Wer sein Kreuzchen links machen will und das bei der Linkspartei nicht mehr tun kann, der geht dann vielleicht zur SPD und sehr ähnlich verhält es sich ja auch bei den Grünen. Die haben ja auch viele Querelen gehabt und davon konnte die SPD profitieren.
Unter dem Strich, also ich meine, Olaf Scholz, Bundeskanzler, jetzt unter diesen schwierigen Bedingungen eines Krieges, der ihn dazu genötigt hat, die Außen- und Sicherheitspolitik einmal komplett umzukrempeln. Wie genau verfolgt er jetzt, was da im Saarland in der ersten Wahl des Jahres herauskommt und wie zufrieden, wie beruhigt kann er jetzt sein?
Also ich glaube, der hatte schon sehr genau dahin geguckt, weil er ja auch sehen muss, dass er als Krisenkanzler, würde ich jetzt mal sagen, nicht so sehr profitiert in der Meinungsgunst, was die bundespolitischen Umfragen angeht, wie man das eigentlich erwarten könnte. Weil Krisenzeiten, Kriegszeiten sind eigentlich immer die Zeiten der Exekutive und in den Umfragen steht Olaf Scholz nicht so gut da. Etwa auch vergleichsweise mit dem Vizekanzler, mit Robert Habeck, mit Annalena Baerbock, die doch sehr hohe Popularitätswerte erzielen können derzeit. Und insofern war das für ihn sicherlich schon ein erster Stimmungstest. Und er hat ja auch gesagt, nach der Bundestagswahl, jetzt beginnt ein sozialdemokratisches Jahrzehnt. Wir wollen das unterfüttern mit guten Landtagswahlergebnissen. Und da sieht er natürlich jetzt in diesem Superergebnis für die SPD auch den Rückenwind für die kommenden Wahlen, für Nordrhein-Westfalen insbesondere. Die Herzkammer der Sozialdemokratie als solche ist ja mal bezeichnet worden, das Ruhrgebiet oder auch für Schleswig-Holstein, wo man ja eben auch versuchen will, der Union das Ministerpräsidentenamt wieder abzujagen. Und da kann er nun sagen, naja, wir sehen auch mit dem Amtsbonus den Ministerpräsidenten haben, was sich ja oft bewahrheitet haben, dass die dann im Amt bestätigt werden. Das hat sich nun im Saarland gezeigt, dass es auch anders geht. Ich kann es noch mal kurz einspielen, wie Olaf Scholz gestern Abend den Wahlausgang an der Saar von sich aus bewertet hat.
Eine absolute Mehrheit zu gewinnen, das ist schon was ganz, ganz Besonderes. Die SPD ist eine geschlossene Partei mit einem guten Plan. Und da ergänzen wir uns wechselseitig. Das saarländische Ergebnis hilft der deutschen SPD. Und die deutsche SPD hat auch den Saarländerinnen und Saarländern geholfen.
Also die SPD hat wieder einen Plan, die SPD ist einig. Das haben wir gestern und heute sehr oft gehört und darauf will man nun aufbauen.
Was für eine Wahl also, sagt man in der SPD und freut sich über einen noch größeren Erfolg, als man ihn ja schon erwartet hatte. Und auf der anderen Seite des Spektrums, also lass uns über all die reden, die verloren haben, sagen die ja alle ganz schnell, naja, war nur eine Landtagswahl. Und du hast es ja schon angedeutet, da gibt es viele Aspekte, die eine Rolle spielen, die tatsächlich speziell sind und spezifisch für das Saarland, warum das nicht so geklappt hat, also dass der Tobias Hans jetzt nicht so ein erfolgreicher, beliebter Ministerpräsident war und dann die Vizeregierungschefin quasi von der SPD da punkten konnte. Aber wenn wir auf den Parteichef schauen, auf Friedrich Merz, ist das natürlich, jetzt ist er Parteichef, auch in gewisser Weise sein Ergebnis und damit fängt das Wahljahr ziemlich schlecht an für die CDU. Kann er diese Niederlage jetzt ein Stück weit doch von sich fernhalten?
Er versucht aber auch, das Ganze offensiv zu nutzen. Also ich habe vor wenigen Minuten erst die Pressekonferenz mit Friedrich Merz verfolgt. Da hat er gesagt, keine Frage, wir haben uns was anderes gewünscht und viele und auch ich haben auch die bundespolitischen Fingerzeige dieser Saarlandwahl gesehen. Also das hat er gar nicht abgestritten, dass es die gibt, aber er hat im Vorfeld auch schon sich maximal distanziert von Tobias Hans. Da ist nach außen gedrungen, dass er in einer parteiinternen Vorstandssitzung wohl gesagt hat, der kann es nicht, der Tobias Hans. Und da waren ja auch viele Fragezeichen, was sein Schlingerkurs etwa in der Corona-Politik anging oder was sein Aufschrei mit Blick auf die Benzinpreise, dieses berühmte Selfie, was das anging, also diese überzogene Reaktion von Tobias Hans. Also da, das macht es natürlich leicht für Friedrich Merz, sich von ihm zu distanzieren. Aber er hat genau auch das angesprochen, was ich da gerade auch thematisiert habe. Wir hören das gleich nochmal, dass er nämlich in den Umfragen, was die Bundespolitik angeht, doch gar nicht so schlecht dasteht.
Was mich persönlich einigermaßen beruhigt, wir liegen in den Umfragen in Deutschland vor der SPD. Wir haben sozusagen den Turnaround hinbekommen. Das reicht immer noch nicht, aber wir liegen trotz des Amtsbonus des Bundeskanzlers vor den Sozialdemokraten. Und das ist auch ein Stück Ermutigung für uns.
Das hat auch Thorsten Frey im Übrigen im Deutschlandfunk heute Morgen, der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, ebenso dargestellt, dass man natürlich in solchen Zeiten eigentlich eher erwarten könnte, dass der Kanzler da noch etwas obendrauf bekommt. Aber ich würde sagen, wenn jetzt NRW und Schleswig-Holstein, zuerst kommt Schleswig-Holstein, dann NRW, wenn das für die Union schief gehen sollte, dann hätte Friedrich Merz ein Problem. Eine Schlussfolgerung, die er heute gezogen hat, er will schnell dafür sorgen, dass Frauen mehr zu sagen haben bei den Christdemokraten. Julia Klöckner, die Landesvorsitzende in Rheinland-Pfalz, hat jetzt zurückgezogen, ihr Amt niedergelegt. Und jetzt spielen Frauen in den Führungspositionen in den Ländern gar keine Rolle mehr bei den Christdemokraten.
Ganz anders sieht das ja jetzt, ich hatte mir das ja auch notiert, bei der SPD auf. Weisen ja jetzt auch alle Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten darauf hin. Die SPD regiert jetzt in 4 Ländern und es sind überall Regierungschefinnen. Jetzt im Saarland, künftig dann in Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer, in Berlin Franziska Giffey und in Mecklenburg-Vorpommern Manuela Schwesig. Mancher zieht ja jetzt schon die Schlussfolgerung daraus, also mit Blick jetzt auf die Union. Eine Lösung, eine Antwort muss sein, mehr Frauen.
Ja, das wird jetzt immer wieder betont. 4 Frauen als Ministerpräsidentin beziehungsweise eben die regierende Bürgermeisterin hier in Berlin. Und wenn man hochrechnet, wo die SPD überall an der Regierung beteiligt ist, dann sind es sogar 8 Länder, in denen die Sozialdemokraten eben mit dabei sind. Also die Hälfte der Bundesländer werden auch von Sozialdemokraten nun mitgestaltet oder führend auch gestaltet. Aber du hast recht, also das Frauenthema ist ein großes bei den Sozialdemokraten. Das haben wir ja auch daran gesehen, dass Olaf Scholz von sich aus gesagt hat, dass die Hälfte des Kabinettes muss mit Frauen besetzt sein. Und da musste ja sogar noch einen Posten besetzen, den die Liberalen da nicht bereit waren, mit einer Ministerin eben zu besetzen.
Schauen wir noch auf die kleinen Parteien, die alle nicht so gut abgeschnitten haben im Saarland. Besonders eng war es am Ende für die Grünen, aber auch die FDP hatte sich ja Hoffnung gemacht, dass sie wieder reinkommen ins Parlament. Und natürlich der komplette Absturz der Linken an der Saar, der natürlich auch ein Gutteil damit zu erklären ist, was da rund um Oskar Lafontaine und die Querelen und den Zank da im Saarland bei der Linkspartei los war. Was müssen sich diese drei Parteien jetzt vom Bund aus betrachtet überlegen? Wie viel davon müssen sie sich zurechnen lassen? Oder wie weit können sie sagen, naja, das ist doch klar, dass das im Saarland oder das ist nicht so ein Beinbruch und nicht so überraschend, dass das im Saarland nicht so gut ausgegangen ist?
Na, fangen wir mal mit der FDP an. Also der FDP-Vorsitzende Christian Lindner hat ja gewissermaßen in der Art seines Vorgängers Olaf Scholz die Bazooka rausgeholt, hat viel Geld in die Hand genommen. Er hat zum Beispiel den Plan entwickelt, die Bundeswehr besser auszustatten. Das hat er gemeinsam eben mit dem Kanzler gemacht. Er hat dann aber auch schnell gesagt, jetzt kurz vor der Wahl im Saarland, wir brauchen diesen Tankrabatt, wir müssen die Autofahrer entlasten. Er hat sich mit seiner Partei erfolgreich gegen ein Tempolimit durchgesetzt, gegen einen autofreien Sonntag beispielsweise. Da haben viele gesagt und Umfragen deuten auch darauf hin, wenn man jetzt ganz aktuell und sei es nicht so viel, aber ein bisschen Rohöl einsparen wollte und muss, dann wäre das doch eine Möglichkeit. All das hat ihm nichts genutzt, den Liberalen. Ebenso auch das Thema Corona-Lockerungen. Da ist er ja auch, hat er ja gewissermaßen auch Scholz und die Grünen vor sich hergetrieben. Da haben viele Bürger gesagt, wir brauchen weiterhin die Maskenpflicht. Und die Liberalen haben es mehr oder weniger durchgesetzt, dass das nicht kommt. Und da würde ich Lindner unterstellen, dass er auch ein wenig in Richtung Saarland geschielt hat. Das hat nicht verfangen bei den Wählern dort und bei den Grünen. Hat sich eben gezeigt, ebenso wie bei der Linkspartei, total zerstrittener Haufen, sage ich mal salopp. Die Grünen waren ja bei der Bundestagswahl nicht mal in der Lage, eine eigene Landesliste aufzustellen. Sowas, ein solcher Streit wird nicht gutiert von den Wählern. Für die Grünen ist es bitter, wenn es jetzt am Ende, so wie es sich darstellt, 23 Stimmen, muss man sich mal vorstellen,
ja, wirklich.
Sind die da fehlen für den Einzug in den Landtag in Saarbrücken.
Und dann was ich noch einwerfen wollte, du hast ja vorhin über die sozusagen den Ruf der Ministerinnen und Minister im Kabinett von Olaf Scholz gesprochen. Da muss man tatsächlich sagen, Robert Habeck, Annalena Baerbock kriegen super Noten im Moment, haben starke öffentliche Wirkung, starke Auftritte, aber es hat dann irgendwie auch nichts geholfen.
Hast du völlig recht, genau. Das hätte man eigentlich auch erwarten können, dass das ziehen würde, aber die Querelen, die es da in den vergangenen Monaten gegeben hat, die auch ja die Bundespartei, die Bundesgrünen nicht wirklich beenden konnten. Das stand dann offenbar doch für die potenziellen grünen Wähler im Saarland im Vordergrund. Sie haben ihre Stimme dieser Partei dann nicht ausreichend gegeben. Da müssen wir noch über die AfD reden. Die haben auch Querelen gehabt. Die haben auch keine Landesliste aufstellen können. Die haben ein Ausschlussverfahren gegen 4 AfD-Mitglieder laufen im Saarland. Und trotzdem haben sie zwar Verluste eingefahren, aber doch relativ deutlich den Wiedereinzug in den Landtag geschafft, was aber nicht bedeutet, dass nun alles eitel Sonnenschein ist. Aus Sicht der AfD, Tino Chrupalla, der AfD-Chef, ist da schon gestern Abend unter Druck geraten. Da haben sich diejenigen gemeldet, die nicht wollen, dass diese Alternative für Deutschland eine reine Ostpartei ist, also vor allen Dingen im Osten erfolgreich ist. Parallelen zur Linkspartei zeigen sich da gewissermaßen. Und da ist die große Frage, ob Jörg Meuthen als ehemalig moderater Kopf, der im Westen sicherlich ziehen konnte, ob der ersetzt wird und wenn ja, durch wen. Also da deuten sich schon neue Flügelkämpfe an bei der AfD, würde ich mal sagen.
Und während man bei der AfD, jedenfalls mit Blick auf das Ergebnis im Saarland, ja wohl sagen kann, dass dort relativ egal war, wer antritt und mit welcher Programmatik, sage ich jetzt mal, dass es immerhin im Moment diesen Anteil in der Bevölkerung gibt, die bereit ist, die AfD zu wählen, no matter what. Es ist ja bei der Linkspartei eigentlich genau andersrum, oder? Dass man sich inzwischen fragt, auch über diese Querelen und den Streit im Saarland hinaus, dass die Linke jetzt zumal mit der SPD in der Regierung tatsächlich sich die Frage stellen muss, wozu soll die Linke noch gewählt werden? Das klappt ja auch in anderen Gegenden in Deutschland im Moment nicht so gut, oder?
Genau, und da stellen sich auch Fragen personeller Art. Hat die Linke die richtige Parteispitze? Setzt die Linke die richtigen Akzente, obwohl man natürlich Hennig Welso und Janine Wissler vielleicht insofern in Schutz nehmen kann, dass man sagen kann, im Saarland ist es noch eine ganz andere Nummer durch Oskar Lafontaine. Also, dass der anderthalb Wochen vor der Wahl hingeschmissen hat und gebrochen hat, völlig gebrochen hat mit der Linkspartei. Ich glaube, das darf man nicht unterschätzen mit Blick auf das Saarland. Oskar Lafontaine hat da einst für die Sozialdemokraten regiert. Er hat dann später für die Linkspartei eben ein Ergebnis erzielt, das, glaube ich, deutlich über 20%, 21% lag. Und auch selbst bei der letzten Landtagswahl war die Linke ja noch zweistellig. Und da hat Oskar Lafontaine ja noch mitgemischt. Und jetzt ist er weg vom Fenster und sie landen bei 2% plus, also fast in der Bedeutungslosigkeit.
Insofern, Frank, wird doch ganz spannend zu verfolgen, wie das weitergeht dann mit den anstehenden Wahlen in Schleswig-Holstein. Ich glaube, Daniel Günther ist ein bisschen eine andere Kategorie als Tobias Hans als Ministerpräsident, weil er viel beliebter ist in Schleswig-Holstein.
Würde ich auch meinen, ja.
Und Hendrik Wüst in Nordrhein-Westfalen, tja, keine Ahnung. Offenes Rennen oder was ist im Moment deine Einschätzung?
Na, Hendrik Wüst hat natürlich auch das Problem, dass er ja das Ministerpräsidentenamt geerbt hat von Armin Laschet, dass er noch keine Wahl bestritten hat, dass er jetzt auch in der Corona-Politik ja auch für mein Empfinden ein wenig rumeiert. Also das sind alles Dinge, die da eine Rolle spielen werden. Das wird spannend zu sehen, wie das ausgehen wird, auch für die SPD, ob sie eine Chance hat, mit Thomas Kutschaty da wirklich einen Regierungswechsel hinzubekommen.
Das war der Tag an diesem Mittwoch, dem 28. März 2022. Danke fürs Hören. Ich bin Jasper Barenberg und tschüss.